was Gottes Wort sagt. Amen. Und wir bringen sein Wort. Und in seinem Wort ist so viel Kraft. Glaube das, ja? Gottes Wort ist Kraft. So, was immer du brauchst, weißt du, wenn man Heilung braucht, dann sprich Heilung aus. Die Bibel sagt, durch seine Wunden sind wir geheilt. Ja, sprich das über deine Lieben. Durch seine Wunden bist du geheilt. Wenn du körperlich das brauchst, durch seine Wunden bin ich geheilt. Weißt du, Gott sagt nicht nur irgendetwas. Ja? Es ist die Wahrheit. Amen. Wenn er sagt, dann ist das so. Dann bist du geheilt. Und das mag nicht immer so sein, dass du das gleich merkst. Aber du musst immer dranbleiben. Weil Gott ist am Wirken. Amen. Aber wir wissen, wir haben auch einen Widersacher, ja, der versuchen wird, das Gegenteil dir zu zeigen. Ja. So, wir vertrauen dem Herrn. Amen. Halleluja. Und jetzt kommen wir zum Wort. Und ich freue mich, dass die Lindy uns heute das Wort bringen wird. Amen. Halleluja. So, bitte, Lindy.
Was denn, Herrn? Ja, der Herr ist gut. Amen. Und das sehen wir immer wieder in seinem Wort. Selbst wenn du es vielleicht in gewissen Situationen oder du in einer Phase in deinem Leben bist, wo du denkst, ja, das merke ich gerade nicht so, dann ist es immer gut, wenn du das Wort aufschlagst und nachliest, wie der Herr treu war. Selbst in schwierigen Situationen. Selbst wenn die, oder immer, es war immer so, dass ich die Leute das eigentlich nicht verdient haben. Weil wir verdienen uns nichts bei Gott. Wenn wir das machen müssten, naja, good luck. Das wird nicht funktionieren. Und deswegen ist es so gut, wenn man das Wort immer wieder liest und immer wieder sich von Neuem vor Augen führt, wie treu der Herr ist, wie gut er ist. Und dass er immer zur rechten Zeit gekommen ist und seine Leute gerettet hat, denen geholfen hat. Und eine dieser wunderbaren Geschichten, und diejenigen von euch, die mir das letzte Mal predigen gehört haben, werden jetzt nicht überrascht sein, zu welcher Geschichte ich jetzt komme. Zumindest mit dieser Geschichte werden wir anfangen. Die Melanie schlagt schon auf, war schon vorhin. 2. Chronik 20. Wir fangen da wieder an, weil, ja, der Herr hat mir in dieser Geschichte, wie ich sie nochmal gelesen habe, zwei wichtige Aspekte herausgeholt, wo wir uns dann ein bisschen was anderes dazu anschauen, aber die möchte er uns heute mitgeben. Und ja, ich werde es nicht alles wiederholen, weil du kennst die Geschichte, dass drei Völker, drei Heere gegen König Josaphat gekommen sind und das Volk Juda und sie eigentlich sehr unterlegen waren dieser Herausforderung. In Vers 3 lesen wir, da fürchtete sich Josaphat und richtete sein Angesicht darauf, den Herrn zu suchen. Und er ließ in ganz Juda ein Fasten ausrufen. Und Juda kam zusammen, um von dem Herrn Hilfe zu erbitten. Auch aus allen Städten Judas kamen sie, um den Herrn zu suchen. Das ist wunderbar, weil man sieht, was ist ihre erste Reaktion auf diese schlechte Nachricht, die sie bekommen. Ihre erste Reaktion in der Krise war, den Herrn zu suchen. Und den Herrn um Hilfe zu bitten. Was sagen sie damit eigentlich? Sie sagen damit, das Volk und König Josaphat, dass sie nicht auf sich selbst schauen, dass sie nicht auf ihre eigenen Fähigkeiten, sei es Macht oder Weisheit, vertrauen, sondern den Herrn. Weil logisch, im Natürlichen logisch wäre ja, okay, schauen wir, was wir ja jetzt militärisch dem entgegensetzen können. Bring mir meine Leute, die beim Militär das Sagen haben, lass uns schauen, wie das Volk helfen kann, was wir tun können. Aber nein, das war nicht das Erste, was sie gemacht haben. Das Erste war, sie sind zum Herrn gegangen. Und sie haben damit zum Herrn gesagt, wir brauchen deine Hilfe. Und wir schauen zu dir. Und König Josaphat betet ja ein recht langes, aber sehr schönes Gebet. Und in diesem Gebet spricht er ja über die Treue des Herrn in der Vergangenheit und über das Wirken des Herrn im Volk Juda und Israel in der Vergangenheit. Und er sagt dann ganz klar in Vers 12, unser Gott, willst du sie, also die Feinde, nicht richten? Denn in uns ist keine Kraft. gegen diesen großen Haufen, der gegen uns herangerückt ist und wir wissen nicht, was wir tun sollen, sondern auf dich sind unsere Augen gerichtet. Wir haben uns das die letzten zweimal angeschaut, aber es ist wert, das zu wiederholen, weil was sehen wir hier eigentlich? Was König Josaphat, was zeigt er da? Er zeigt Demut. Er ist der König von einem Volk, er hat sicher gute militärische Mächte hinter sich, alle möglichen Dinge, auf die er vertrauen könnte, und trotzdem schaut er nicht auf sich oder auf das Natürliche oder auf seine Kraft oder auf irgendwelche Berater, sondern er schaut auf den Herrn. Und weißt du, das ist ein demütiger Schritt. Besonders wenn man in einer Position ist, wo man denkt, ja, der wird nicht das erste Mal mit so einer Situation zum Tun gehabt haben. Und dann zu sagen, Herr, nein, ich komme zu dir, ich brauche deine Hilfe, ist eine wunderbare, demütige Reaktion. Weil er vertraut weder auf menschliche Weisheit und Kraft, auf seine Militärstrategen, auf Streitkräfte, auf die militärische Ausrüstung, die er hat, noch, und das ist auch schön, und besonders bei jemandem wie einem König, bemerkenswert, er versucht auch nicht, den Schein zu wahren, um sein Gesicht nicht zu verlieren. Er sagt vor dem ganzen Volk, ich weiß nicht, was wir tun sollen. Das ist wirklich demütig, oder? Er bekennt klar und deutlich vor Gott und dem Volk, dass sie nicht fähig sind, die Bedrohung abzuwehren und das Problem zu lösen. Doch er bittet im selben Satz Gott um Hilfe. Und er sagt, dass ihre Augen auf ihn gerichtet sind. Und was macht er damit eigentlich? Er bittet eigentlich Gott um seine Weisheit. Also es gibt menschliche Weisheit, natürliche Weisheit. In diesem Fall ist gefragt, natürliche Weisheit im Bereich von, wie man Truppen mobilisiert, welche Waffen wir brauchen, wie man es aufstellen, was weiß ich, Spione ausschicken, damit wir wissen, wie die Feinde genau aufgestellt sind und so weiter und so fort. Aber dann gibt es Gottes Weisheit. Und wie du weißt, in der Geschichte kommt Gottes Weisheit zum Spielen und bringt ein Resultat hervor, was man mit natürlicher Weisheit nicht hätte erzielen können. Wenn du mit natürlicher Weisheit vorgehst, musst du gegen diese Menge kämpfen. Und die sind aber in der Überzahl. Also sind deine Chancen eher schlecht. Und Gottes Weisheit war aber, ich werde sie überhaupt nicht kämpfen. Ich werde für euch kämpfen. Und es ist schön, dass der Herr, dass es da aufgeschrieben ist, dass der König Josaphat den Herrn um Weisheit gebeten hat. Und weißt du, dem Herrn gefällt das. Es gefällt ihm sehr, wenn wir klar erkennen und dann vor ihm bekennen, ich weiß nicht. In der Welt, unsere Mitmenschen würden das als schwach und unkompetent beurteilen. Und deswegen scheuen wir uns manchmal, das zu bekennen. Ich kann nicht, ich weiß nicht. Selbst wenn es so ist, versuchen wir, den Eindruck zu ergeben, dass ich schon weiß. Ich habe mir zu Mama gesagt, da gibt es so ein Sprichwort, wenn man in einer Situation ist, wo man jetzt nicht weiß, wie man tun soll oder wie es jetzt weitergeht, selbstsicheres Auftreten auch bei völliger Ahnungslosigkeit. Das ist die Strategie von vielen Menschen heutzutage. Aber weißt du, das bringt sie auch nur so weit. Irgendwann offenbart sich die Ahnungslosigkeit. Deswegen ist es wahrscheinlich gescheit, man geht gleich zum Herrn und bekennt seine eigene Ahnungslosigkeit vom Herrn. Und wenn wir das machen, wenn wir diese Einstellung, diese Haltung haben, bekommen wir Zugang zu Gottes Weisheit. Weil Gottes Weisheit ist für diejenigen, die demütig sind. Und die ein offenes Herz haben, das anzunehmen, was der Herr sagt. Auch wenn es für unseren Kopf nicht immer Sinn macht. Auch wenn die anderen vielleicht darüber lachen oder geringschätzen. Wenn du es möchtest und du dein Herz öffnest für den Herrn und sagst, ich bin bereit, auf dich zu schauen, von dir Weisheit zu erwarten, nicht auf mich zu vertrauen, dann öffnet sich der Schatz der Weisheit. Das Ganze sehen wir auch bei König Salomo, der ja das Beispiel für Weisheit ist im Alten Testament. König Salomo hat für Weisheit gebetet zu einer Zeit, in der er in die sehr großen Fußstapfen seines Vaters David treten musste. Und er war dann noch sehr jung. Ich habe ein bisschen nachgeschaut, kommt davon, welchen Gelehrten man fragt. Sie schätzen, er war zwischen 12 und 20. Aber selbst wenn er rund um die 20 war, ist er noch sehr jung, ja, um jetzt ein ganzes Volk, über ein ganzes Volk zu herrschen und das in der Art und Weise machen, wie David das gemacht hat. Und er hat das erkannt und hat deswegen Gott um Weisheit gebeten. Wir lesen das in 1. Könige, Kapitel 3, was er gebetet hat. Weil dort drückt er klar aus, dass er sich nach seinen eigenen Worten dieser Aufgabe nicht gewachsen gefühlt hat. 1. Könige 3, Vers 7 steht, weil du nun, o Herr, mein Gott, deinen Knecht zum König gemacht hast anstelle meines Vaters, David, ich aber ein junger Bursche bin, der weder aus noch einzuziehen weiß. Ist eine interessante Formulierung. Ich weiß nicht, wie ich anfangen soll, ich weiß auch nicht, wie ich Sachen zu Ende bringen soll. Warst du schon mal in einer Situation, wo du nicht gewusst hast, wie du überhaupt anfangen sollst? Gut, wir sind in guter Gesellschaft. Salomo hat sich auch so gefühlt. Aber dann im Vers 9 lesen wir, wo er sagt, so gib du deinem Knecht doch ein verständiges Herz, dass er dein Volk zu richten versteht und unterscheiden kann, was gut und böse ist. Denn wer kann dieses, dein großes Volk, richten? In der Genfer Übersetzung ist es so übersetzt, gib mir ein Herz, das auf dich hört. Gib mir ein hörendes Herz. Weil es ist ja so, von irgendetwas oder irgendjemanden werden wir beeinflusst. Auf irgendetwas oder irgendjemanden hören wir. Auch wenn es manchmal unbewusst ist. Das ist das ganze Prinzip der Werbung. Dass man dir oft genug dasselbe sagt, dass man ein gewisses Gefühl in dir erzeugt, dass du dann denkst, das brauche ich, das wird dann irgendein Bedürfnis in mir erfüllen. Oder wenn man oft genug gewisse Meinungen hört, dass man dann anfängt zu denken und gewissen Menschen zustimmt. Deswegen ist es so gut, dass wir uns immer rekalibrieren mit dem Wort. Genau. Und wenn wir auf dem Herrn hören, wenn wir ein hörendes Herz haben für ihn, dann sind wir offen für seine Weisheit. Und seine Weisheit ist auf einer so viel höheren Ebene, dass wir mit all unseren Grübeln, all unseren Lernen, Studieren, was ja gut ist, aber all das würde uns nicht dahin bringen. Weil Gottes Weisheit hat einmal schon einen ganz anderen Ansatz. Und das Wunderbare ist, wenn du dann Gottes Weisheit hast und darauf eingehst, bringt der Herr wunderbare Dinge in dein Leben hervor, bringt er dich in einer kürzeren Zeit stressfreier dahin, wo du hin willst, als wenn du dich bemühst mit Tun und Strategie und richtige Leute kennen und bemühen. Der Herr bringt dich stressfrei dahin. Wenn wir ein hörendes Herz haben, so wie Salomo. Salomo suchte den Herrn und er bat ihn um Weisheit. Und Gott gefiel das und er hörte sein Gebet. Wie wir das sehen, sowohl bei König Josaphat als auch bei Salomo, Gott gibt jenen Weisheit, die anerkennen, dass sie ihn brauchen und demütig genug sind, ihn darum zu bitten. Und wie schon gesagt, Gottes Weisheit ist größer als menschliche Weisheit. Wir können sehr viel auch im Natürlichen lernen, zum Beispiel über Leiterschaftsstrategien oder was auch immer dein Feld ist, wo du dich informieren kannst. Aber die Weisheit und Erkenntnis Salomos, die er von Gott bekommen hat, war so groß, dass seine Regentschaft zum goldenen Zeitalter Israels wurde. Das heißt, das ist über das Natürliche hinausgegangen. Und wir lesen ja, dass Gott zu ihm gesagt hat, ich werde dir auch das geben, worüber du nicht gebeten hast. Nicht nur Weisheit, sondern auch Frieden, Ehre, Versorgung, langes Leben. All das kommt mit der Weisheit. Und diese steht auch uns zur Verfügung. Und wir brauchen sie so dringend. Und ich habe den Eindruck, dass der Herr möchte, dass wir das erkennen. Dass wir seine Weisheit brauchen. Weil oft einmal ist es einfach im Alltag, wie Dinge laufen, sind wir halt beschäftigt mit ja, das, was wir zu tun haben und da gibt es ein Problem zu lösen und wie machen wir das? Und irgendwie halten wir dann innerlich nicht inne, um uns dann zu erinnern, dass wir ja Zugang zu Gottes Weisheit haben. Wir kommen dann oft so automatisch in, ja, lass mich schauen, was ich machen kann. Ich muss gehen und das lösen. Es ist meine Verantwortung. Und das ist wie soll ich sagen, das ist nicht ein falscher Ansatz, aber, wie soll ich sagen, Gott möchte, stellt uns mehr zur Verfügung, wenn wir das haben möchten. Und wir können darum bitten. Weil oft einmal ist es ja so, dass wenn wir gewissen Problemen gegenüberstehen oder wenn Sachen einfach nicht aufgehen im Leben, wenn Sachen einfach unnötig schwierig sind scheinbar, versuchen wir, das Problem zu lösen, indem wir denken, ja, da muss ich mehr lernen oder das muss ich besser machen oder so muss ich mir mehr bemühen. Aber eigentlich ist das Problem nicht das, was wir denken, was es ist, sondern ein Mangel an Weisheit. Und deswegen sagt uns der Herr auch in Jakobus, Kapitel 1, Vers 5, ist für mich ein wunderbarer und ein bisschen erstaunenswerter Vers, wo er sagt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, wenn es jemandem an Weisheit fehlt, wer könnte denn das schon sein? Wem fehlt es denn schon an Weisheit? Das ist lieb formuliert. Falls es unter euch jemanden gibt, ich glaube, die Mehrheit qualifiziert sich, bitte er Gott darum, um Weisheit, und sie wird ihm gegeben werden. Ohne Wenn und Aber. Ohne lange Liste an Dingen, die du erfüllen musst, die du tun musst, dass du dich qualifizieren musst, dass du dich würdig erweisen musst. Nein, einfach nur bitten und Gott wird geben. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen, keine Vorwürfe. Genau. Ist das nicht schön? Ist das nicht beruhigend zu wissen? Du kannst immer zu Gott kommen und immer Gott um Weisheit bitten, immer Gott sagen, hilf mir, ich kenne mich nicht mehr aus, ich weiß nicht, wie es weitergeht. Und Gott wird nie sagen, also wirklich, ich mein, letztes Mal habe ich da schon ausgeholfen und ich habe da eh schon gezeigt, wie es geht, hast du das jetzt nicht gemerkt? Nein, er macht nie Vorwürfe. Er macht nie Vorwürfe. Und er haltet nie zurück. Er gibt immer gerne. Das ist schön, dass wenn es ist nicht nur schön, wenn jemand gibt, sondern es ist auch wichtig, wie man gibt. Wenn man mit Freude gibt. Wenn man mit Überzeugung gibt. Und nicht irgendwie, wenn man sich gezwungen fühlt oder denkt, man sollte. Und so ist der Herr. Er gibt immer gerne und mit Freude. Und so liegt es an uns, dass wir diese Einladung, die Gott uns da ausspricht, demütig annehmen können, wenn wir möchten. Seine Weisheit steht uns zur Verfügung, wenn wir darum bitten. Und diese Weisheit ist nicht nur für jetzt große Dinge, wenn ihr in einem großen Problem steckt, sondern auch für vielleicht kleine Ärgernisse im Leben. Wir können zu unserem himmlischen Vater kommen und sagen, ich weiß nicht, aber ich schaue auf dich und ich bitte dich um deine Weisheit. Und er wird uns geben. Und wie wir bei Salomon gesehen haben, er wird uns noch mehr geben, als wir gebeten haben. Dinge, die dein Leben wirklich erfüllen und die man nur bei Gott findet. Wenn wir kurz zur Geschichte von König Josaphat zurückkehren, sehen wir noch einen zweiten Aspekt, der wichtig ist, den der Herr uns heute mit auf den Weg geben möchte. Weil nachdem König Josaphat gebetet hat, hat der Herr durch Jehasiel ein Wort gegeben, dass ja der Kampf seine Sache ist und sie die Rettung des Herrn sehen sollten. Fürchtet euch nicht, der Herr ist mit euch, hat er gesagt. Und in Vers 18 sehen wir, wie das Volk darauf, der König und das Volk darauf reagiert haben, auf diese wunderbare Nachricht, dass Gott für sie kämpfen wird. Da beugte sich Josaphat mit seinem Angesicht zur Erde und ganz Juda und die Einwohner von Jerusalem fielen vor dem Herrn nieder und beteten den Herrn an. Und die Leviten und von den Söhnen der Kahatiter und von den Söhnen der Korahiter machten sich auf, um den Herrn, den Gott Israels, zu loben mit laut schallender Stimme. Also ihre Reaktion darauf, einfach nur auf das Wort des Herrn, war den Herrn sofort zu loben und zu preisen. Sie haben noch nicht einmal den Sieg gehabt. Es ist im Natürlichen, im Wahrnehmbaren noch nichts anders gewesen. Die Bedrohung war noch genauso groß, das Problem war noch genau da. Es hat sich wahrnehmbar nichts verändert. Sie haben sicher noch Angst gehabt. Aber sie haben das Wort des Herrn gehört und ihre Reaktion darauf war, es anzunehmen, es zu glauben. Und wie drückten sie das aus? Dadurch, dass sie den Herrn gelobt und gepriesen haben. Dadurch, dass sie ihm gedankt haben. Und ich finde das so schön, dass es so beschrieben wird, dass sie mit dem Angesicht zur Erde gefallen sind und den Herrn mit laut schallender Stimme gedankt haben. Also da ist richtig Freude ausgebrochen. Also müssen sie das geglaubt haben, was sie gehört haben, ja? Weil wenn sie es nicht geglaubt hätten, dann wäre die Reaktion nicht so aus... überschwänglich, danke, ausgefallen. Und dann haben sie sich ja beraten, wie sie das jetzt angehen werden. Und König Josef hat gesagt, gut, wir schicken die Sänger voraus. Weil der Herr hat gesagt, wir sollen da und da hinziehen und da werden wir die Feinde begegnen und er wird für uns kämpfen und wir schicken die Sänger voraus. Und es ist ja festgehalten im Wort, was die Sänger gesungen haben. Vers 21, dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Dankt dem Herrn, denn seine Gnade währt ewiglich. Sie haben den Herrn gedankt in dem, was sie gesungen haben. Sie haben nicht nur, also nicht den letzten Hit gesungen, sondern sie haben den Herrn gedankt. Und das Schöne ist, dass sie gesungen haben, seine Gnade währt ewiglich. Vielleicht haben sie es gemacht, es ist nicht festgehalten. Auf alle Fälle, was festgehalten ist, ist, dass sie gesagt haben, seine Gnade währt ewiglich. Sie haben jetzt nicht gesagt, danke Herr, du gehst jetzt voraus und danke Herr, du streitest für uns und danke Herr, dass wir jetzt den Sieg sehen werden. Vielleicht haben sie es auch gesagt, kann sein. Aber was festgehalten ist, ist, dass sie gesagt haben, seine Gnade währt ewiglich. Und das ist so schön, weil weißt du, für das können wir den Herrn immer danken. Unabhängig davon, ob wir schon was sehen, ob sich schon was positiv verändert oder nicht, wie wir uns fühlen oder nicht, wir können immer wieder zur Gnade Gottes zurückkehren und uns erinnern, was unser Herr für uns getan hat, aus reiner Gnade, was ein Geschenk ist und was der Feind uns nie rauben kann und was wir nie zunichte machen können. Das, was Jesus getan hat, ist unverrückbar. Wenn du mal Jesus in dein Leben aufgenommen hast und errettet bist, kann niemand mehr das ändern. Kann dir das niemand mehr stehlen, kann der Feind das nicht rauben, kann das nie rückgängig gemacht werden. Seine Gnade währt ewiglich und seine Gnade ist jeden Morgen neu. Und wir können uns darin freuen und wir sollten den Herrn immer für seine Gnade danken. Und in Vers 22 lesen wir, und als sie anfingen, ihr könnt euch erinnern, wie es weitergeht. Als sie anfingen mit Jauchzen und Loben, ließ der Herr einen Hinterhalt kommen über die Feinde und hat die Feinde besiegt, indem dass sich die Feinde gegenseitig erledigt haben. Das heißt, oft einmal, wenn wir den Herrn danken oder loben, dann beschleicht uns so dieses Gefühl, was vom Feind kommt, mit den Gedanken, ja, es ändert sich eh nichts. Das bringt eh nichts. Oder hast du schon an das gedacht, dass ist immer noch ein Problem oder da hat sich nichts geändert und was wirst du diesbezüglich machen und überhaupt, die Situation ist nicht gut und wir haben dieses menschliche Tendenz, uns zu beklagen, uns zu beschweren und aufs Negative zu fokussieren. Und meine lieben Geschwister, ich predige nicht nur zu euch, sondern auch zu mich selber, zu mir selber. Als Österreicher beschweren wir uns recht gern, wenn ich das so sagen darf. Weil, weißt du, irgendwie passiert das so, dass wir uns an das, was funktioniert und an das, was gut ist und an das, was wir haben, so gewöhnen, dass wir es gar nicht mehr so wahrnehmen. Und dass wir es gar nicht mehr so richtig schätzen. Wenn ich uns alle mal daran erinnern darf, das Faktum, dass wir alle zu Hause die Wasserleitung auftragen können und da kristallklares, sauberes Wasser mit 1A-Qualität rauskommt, was wir trinken können, ist nicht normal. Für uns ist es normal. Aber im Großen und Ganzen gesprochen in dieser Welt ist es nicht normal. Das heißt, das war eigentlich schon etwas, wofür wir den Herrn danken können. Dass wir in einem Land leben, wo das Standard ist. Dass wir in einem Land leben, wo wir in Sicherheit leben. Dass wir in einem Land leben, wo wir unseren Glauben frei ausleben können. Dass wir in einem Land leben, wo ich, wenn ich wo hinfahren will, die Straßen zur Verfügung stehen, wo ich hinfahren will. Dass ich Freiheit habe. Das alles ist ein Geschenk vom Herrn. Und ich werde jetzt nicht da näher drauf eingehen, aber besonders in unserem Land ist das ein Geschenk vom Herrn. Das alles hätte ganz anders ausgehen können. Dass wir heute Freiheit haben, und Frieden haben, ist ein Geschenk vom Herrn. Und weil wir eben diese Tendenz haben, wir alle als Menschen, das Negative zu sehen und auf das zu fokussieren. Ich glaube, ich habe sogar mal gelesen, dass das erforscht wurde, dass das in unserem Hirn so funktioniert, dass das Negative mehr wahrgenommen wird als das Positive. Der Herr hat das natürlich schon immer gewusst, bevor wir geforscht haben. Und deswegen hat er uns gesagt, in 1. Thessalonicher, Kapitel 5, Vers 18. 1. Thessalonicher 5, Vers 18. Seid in allem dankbar. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Er sagt, wir sollen in allem dankbar sein. Nicht unbedingt für alles, weil gewisse Sachen kommen nicht von ihm. Gewisse Sachen sind einfach eine Konsequenz dessen, dass wir auf einer gefallenen Erde sind. Gewisse Sachen sind, dass der Feind versucht, uns angreifen. Gewisse Sachen sind die Resultate unserer unweisen Entscheidungen, wenn wir vorher nicht den Herrn um Weisheit gebeten haben. Also brauchen wir nicht für alles dankbar sein, aber in allem. Weil der Herr ist ja immer mit uns. Und er verlässt uns nicht, schon gar nicht, wenn es zart wird. Sondern er ist immer bei uns. Er hat uns das versprochen in Hebräer 13. Er wird uns nie verlassen, nie im Stich lassen, nie ohne Hilfe lassen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Vielleicht, wenn du dich schon mal gefragt hast, was will eigentlich Gott von mir? Was will er eigentlich, dass ich mache? Er möchte, dass du dankbar bist. Vor allem ihm gegenüber dankbar bist. Und diese Dankbarkeit hat sehr viele Vorzüge. Es wird ja erreichen, wenn der Herr sagen wird, ja, seid dankbar, weil das ist richtig. Und ihr habt jeden Grund, mir dankbar zu sein, hat er recht. Aber diese Dankbarkeit bringt auch viele Vorzüge mit sich. Jesus hat uns das selbst demonstriert und diese Kraft der Dankbarkeit gezeigt in der Speisung der 5000. Ich bin mir sicher, ihr kennt die Geschichte, es ist eine bekannte Begebenheit, wo Jesus 5 Brote und 2 Fische, die Jaus eines kleinen Junges, vermehrt hat und so 5000 Menschen und mehr, weil es wurden nur die Männer gezählt damals, mehr als 5000 Menschen zu essen gab. Was für ein Wunder. Das war cool, wenn man da hätte dabei sein können, gell? Ja. Nur siehst du, ja, brauchen wir nicht mehr kochen. Jesus kümmert sich drum. Da war nur wenig da und Jesus hat es genommen. Wir werden gleich sehen, was er damit gemacht hat. Er hat es dann ausgeteilt und plötzlich haben alle mehr als genug zu essen gehabt, weil es steht, sie aßen so viel sie wollten. Bis sie satt waren. Nicht nur für jeden ein bisschen und ja, haben wir es klein genug zerfutzelt, jeder hat was gekriegt, jetzt ein Gülz, weil jeder hat ein bisschen was gehabt. Nein, jeder hat mehr als genug gehabt. Und dann waren noch 12 Körbe übrig. Also es war ein Wunder. Und die Leute waren begeistert. So sehr, dass sie Jesus zum König machen wollten. Wie wir weiterlesen. Und Jesus hat sich zurückgezogen auf den Berg, um allein zu sein, und hat dann die Jünger vorausgeschickt über den See, die andere Seite. Und die Leute waren so in Begeisterung über dieses Wunder, dass sie immer Jesus gesucht haben. Und Jesus ist aber in der Nacht seinen Jüngern nachgegangen, auf dem Wasser, in true Jesus-Style. Und ja, hat sie mitten am See getroffen und wie er eingestiegen ist, zack, waren sie am anderen Ufer. Dann waren sie am anderen Ufer dort und die Leute waren immer noch in heller Aufruhr und haben Jesus gesucht. In Johannes 6 lesen wir davon, was als nächster geschehen ist. In Johannes 6 ist die ganze lange Geschichte über eben diese Brotvermehrung. Du kannst es zu Hause nochmal durchlesen. Aber wir konzentrieren uns jetzt auf Vers 22, was dann passiert ist, nachdem Jesus und die Jünger am anderen Ufer waren. Die Menschenmenge, die auf der anderen Seite des Sees geblieben war, fragte sich am nächsten Morgen, wo Jesus wohl sein könnte. Sie hatten ja gesehen, dass nur ein einziges Boot am Ufer gelegen hatte und dass die Jünger damit abgefahren waren, ohne dass er zu ihnen ins Boot gestiegen war, weil Jesus dann eben am Wasser zu ihnen gekommen ist und dann mit ihnen ans andere Ufer gegangen ist. Vers 23. Inzwischen kamen von Tiberias andere Boote herüber und legten in der Nähe der Stelle an, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn das Brot gegessen hatte. Der Heilige Geist vermerkt über dieses Wunder, dass Jesus gedankt hat. Wenn wir das schreiben würden, wir schreiben, das war da, wo Jesus das fantastische Wunder vollbracht hat, wo Jesus das bisschen in Überfluss vermehrt hat, wo 5 Brote und 2 Fische mehr als 5000 Menschen ernährt haben, wo ein großes Wunder war. Der Heilige Geist hingegen hält fest, wo die Menge nach dem Dankgebet des Herrn Brot gegessen hatte. Das heißt, das muss in der Sicht Gottes sehr wichtig gewesen sein. Weil, wie wir, wenn wir ein bisschen zurückgehen, in Vers 11 lesen, wie sie Jesus dann die Brote gebracht haben, nahm Jesus die Brote, dankte Gott dafür und ließ sie unter der Menge auszählen. Mit den Fischen machte er es genauso. Sprich, er hat auch dafür gedankt und hat es ihnen gegeben zum Austeilen. Und jeder aß, so viel er wollte. Das heißt, diese Dankbarkeit hat ein großes Resultat hervorgebracht. Und wir sehen das Prinzip, dass wenn wir dankbar sind, weil Jesus hat, für was hat er da gedankt? Er hat für etwas gedankt, was viel zu wenig war im Natürlichen. Im Natürlichen ist es klar, 5 Brote und 2 Fische, da werden nicht einmal die Jünger satt. Geschweige denn mehr als 5000 Leute. Und trotzdem hat er seinem himmlischen Vater für das, was im Natürlichen als zu wenig und unzureichend ausschaut, gedankt. Und das Resultat war, dass es mehr als genug war. Diese Dankbarkeit ist so wichtig. Sie erfreut unseren Herrn. Und es bewirkt eben, dass wir Gottes Segnungen in größerem Ausmaß erleben. Und deswegen möchte der Herr, dass wir diese Dankbarkeit haben, diese Einstellung der Dankbarkeit, dieses Herz der Dankbarkeit zu ihm. Weil er möchte noch viel mehr in unserem Leben tun. Er möchte nicht, dass wir uns für den Rest unseres Lebens mit 5 Broten und 2 Fischen abkämpfen, wo er uns mehr als genug geben kann. Und er möchte das in deinem und meinem Leben hervorbringen. Warum? Weil er möchte, dass das an uns gesehen wird. Er möchte, dass die Leute um uns, die Jesus noch nicht kennen, dieses Licht in unserem Leben, diese wunderwirkende Kraft in unserem Leben erkennen. Woran sollen sie das erkennen? Darum, dass wir eine andere Einstellung haben, einmal schon, wie andere Leute. Wenn alle sich beklagen und alle sich beschweren und alle nur das Negative sehen, sind wir dankbar für das, was wir haben. Selbst wenn es im Augenblick noch zu wenig ist. Weil der Herr kann mehr damit machen. Er kann Wunder damit wirken. Und weißt du, es ist eigentlich nichts Schwieriges. Es ist eigentlich nur eine Entscheidung, dass wir so leben wollen. Besonders was den Herrn betrifft, weil dem Herrn gegenüber gibt es so viele Sachen, die wir dankbar sein können. Jeder von uns kann dem Herrn für den Rest seines Lebens endlich auf den Knien danken, dass er uns errettet hat. Wenn es nicht für Jesus wäre, gäbe es für uns keine Rettung. Ich weiß, wir sind auch irgendwie gedanklich an das gewöhnt, dass wir errettet sind. Aber das ist auch nicht normal. Es ist nicht normal, dass Gott selbst Mensch wird und obwohl er der Einzige in der Menschheitsgeschichte, in der Weltgeschichte, seitdem es die Welt gibt, der Einzige ist, der von keiner Sünde wusste, nie Sünde tat, in dem nie Sünde war, zur Sünde gemacht wird für alle anderen Menschen, die er erschaffen hat, aber die ihn abgelehnt haben und ans Kreuz genagelt haben, um uns zu erretten. Also mit so einem Plan kann sich auch nur Gott ausdenken. Weil er ist so genial und so weise und so schön und so liebevoll, dass es nicht von dieser Welt kommen kann. Und wir können den Herrn wirklich dafür danken. Wir können wirklich dafür danken. Oder wenn du dich zurückerinnerst, sei es Dinge, wo der Herr mächtig in deinem Leben gewirkt hat. Oder Kleinigkeiten. Ich denke, vielleicht sogar die Kleinigkeiten sollte man nicht vergessen. Wo du den Herrn vielleicht für etwas gebeten hast, was vielleicht dir persönlich wichtig war oder was du gern gehabt hättest oder was du dir für jemanden anderen gewünscht hast, für jemanden anderen gebetet hast. Es war vielleicht gar nicht so eine große Geschichte, aber dir war es trotzdem bedeutsam. Dank dem Herrn wieder dafür. Ich muss manchmal daran denken, wenn ich die Stirn runtergehe, bei der Stelle, wo es mir das Kopf voraus eingesteckt hat, muss ich manchmal sagen, danke. Ich muss immer noch sagen, danke, Herr. Es ist für mich immer noch unbegreiflich, übernatürlich, dass ich mir nichts gebrochen habe. Und auch wenn es Jahre her ist, ist es immer noch klar für mich, ohne das Wirken des Herrn war das anders ausgegangen. Deswegen kann ich immer noch dankbar sein. So preist dem Herrn, dass er gut ist. Und dass wir ihm danken dürfen. Und der letzte Gedanke, den ich weitergeben möchte, ist, dass es schön ist und dass es gut ist, dass es richtig ist, dass wir unsere Danksagung zum Ausdruck bringen. Es ist auch so, in einer dankbaren Haltung zu leben. Das ist gut und wichtig. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, dass wir das aussprechen. Besonders dem Herrn gegenüber, aber auch unseren Mitmenschen gegenüber. Mir ist es schon öfter aufgefallen, dass man, umgangssprachlich sagt man das ja, wenn du dich bei jemandem bedankst, weil er da vielleicht in irgendeiner Kleinigkeit oder sowas geholfen hat, dass man dann drauf sagt, nichts zu danken. Und mir hat das innerlich, ich weiß nicht, schon als Kind vielleicht, weil ich zuerst das nicht ganz verstanden habe, was der als Kind nimmt, mal so wörtlich. Da habe ich gedacht, warum geht es darum, nichts zu danken? Ich weiß, man sagt das so, man versteht es, ja, weil man will damit zum Ausdruck bringen, ach, du brauchst keine große Sache machen, es war selbstverständlich, ich habe dir gern geholfen. Und okay, wir verstehen das und wir schätzen das. Aber weißt du, ich glaube nicht, dass es wirklich irgendeine Sache gibt, für die man nicht danken sollte. Und wenn die Welt sagt, ja, nein, lass uns die Dankbarkeit abbehalten, lass uns mehr beklagen, lass uns mehr betonen, was nicht funktioniert und worüber wir unzufrieden sind, ist es umso wichtiger, dass wir unsere Dankbarkeit Ausdruck verleihen. Amen? Auch wenn es eine Kleinigkeit ist, auch wenn es etwas ist, was jemand schon oft für dich getan hat und man es als selbstverständlich annimmt, besonders innerhalb der Familie. Die Leute, mit denen wir zusammenleben, wenn die was für uns machen, was weiß ich, wenn dir jemand den Kaffee bringt und die machen das eh immer. Hast du es nicht, dass wir nicht mehr Danke sagen brauchen? Weil sie sind nicht gezwungen, dir deinen Kaffee zu bringen. Es ist immer noch etwas, was sie als Liebe machen. Verstehst du, was ich meine? Ich will jetzt nicht gesetzlich werden und sagen, oh, du musst jedes Mal, und wenn du das nicht machst, machst du einen Fehler. Nein, um das geht es nicht. Es geht um die Herzenseinstellung. Und es geht einfach darum zu erkennen, wir dürfen in dieser höheren Ebene der Dankbarkeit leben. Und es ist einfach eine Freude, wenn man das, ich weiß nicht, ich finde es schön, wenn man das zum Ausdruck bringen kann. Und wenn der anderen Person macht es auch eine Freude, dass sie weiß, sie ist wertgeschätzt. Und oft sind es so diese Kleinigkeiten, die gerade in Beziehungen einen großen Unterschied machen. Preis den Herrn. So, wir dürfen also Gott um Weisheit bitten und wir dürfen ihm jederzeit dankbar sein. Wir haben diese zwei Ausdrücke der Demut in der Geschichte von König Josaphat gesehen und haben gesehen, was für einen großen Unterschied es gemacht hat. Gott gab ihnen einen Sieg und das möchte er auch für jeden Einzelnen von uns machen. Er möchte uns so viel mehr geben, Amen. So können wir es uns zur Gewohnheit machen, Gott zu danken für die großen Dinge, für die kleinen Dinge, für das, was wir bisher vielleicht für selbstverständlich genommen haben und auch für die Dinge, die er noch für uns tut in der Zukunft, die er für uns vorbereitet hat, die er uns zugesagt hat, für seine Verheißungen. Und wir dürfen den Herrn jederzeit gerne um Weisheit bitten. Selbst wenn wir in Situationen sind, wo wir vielleicht schon mal sowas erlebt haben und denken, okay, so und so könnt ihr das machen, können wir trotzdem nochmal den Herrn um Weisheit bitten. Weil vielleicht hat er diesmal einen anderen Weg, einen besseren Weg. Weil der Herr möchte geben, er möchte dich segnen. Er möchte dich mit Weisheit segnen. Er möchte dich mit mehr segnen. Und um das in unser Leben bringen zu können, müssen wir diese Kanäle öffnen, diese Türen öffnen und die Segnungen Gottes hereinlassen. Und wo wir schon darüber gesprochen haben, dem Herrn dankbar zu sein, möchte ich, dass wir das jetzt zum Abschluss noch machen, dass wir dem Herrn im Gebet danken und möchte euch die Gelegenheit geben, das zu tun, den Herrn für das zu danken, was er dir aufs Herz legt. So danke, Herr Jesus, dass du heute hier mitten unter uns bist. Danke, Herr, für dein Wort, dass es immer so erfrischend ist, dass es uns immer wieder aufbaut, Herr, dass es uns immer wieder den Blick aufs Richtige lenkt, Herr. Dass du uns Weisheit gibst, Herr, durch dein Wort. Dass du uns Erkenntnis gibst durch das, was du zu uns sprichst, Herr. Und ich danke dir, Herr, für diesen Überfluss deines Segens, den du dieses Jahr in unser Leben bringen möchtest. Und ich bete, Herr, dass wir das nicht vergessen, dass wir es nicht mental irgendwie ad acta legen oder dass wir einfach eine passive Einstellung haben, zu denken, ja, wenn der Herr will, dann wird er das schon irgendwie machen. Sondern dass wir dieses Wort in unseren Herzen tragen, Herr. Dass wir es immer wieder hervorbringen und dass wir dir danken dafür, Herr. Und so danken wir dir, Herr, dass du in diesem Jahr viel mehr für uns machen möchtest. Und wir möchten in dieser Erwartung leben. Wir möchten dich bitten, dass du ja sogar unsere Vorstellungskraft erweiterst oder berührst, dass wenn wir dein Wort lesen, dass wenn wir über gewisse Situationen beten in unserem Leben, Herr, dass wir im Glauben empfangen können, dass du noch viel mehr hast, dass du Größeres vorhast, dass du über das hinaus wirken kannst, was wir uns vorstellen können, so wie wir es gelesen haben bei der Speisung der 5000, Herr. Von etwas, wo es ausschaut, es ist viel zu wenig und es wird nicht funktionieren, hast du ein Wunder vollbracht und hast du mehr daraus gemacht, als sogar gebraucht wurde. Und so danke, Herr, dass wir diese Dinge nicht vergessen, sondern dass wir sie immer wieder uns vor Augen führen, dass wir uns daran erinnern und dass wir in dieser Dankbarkeit dir gegenüber leben. Und danke, Herr, dass du uns gesagt hast, dass wir immer wieder kommen dürfen zu dir und dich um Weisheit bitten. Dass du gesagt hast, du wirst uns nicht Vorwürfe machen, du wirst uns nicht korrigieren diesbezüglich, sondern du gibst uns gerne, Herr, in den großen Dingen, in den kleinen Dingen, im Alltäglichen oder in den Herausforderungen. Danke, Herr, dass deine Weisheit uns zur Verfügung steht. Und so bitten wir dich, Herr Jesus, dass du uns segnest mit deiner Weisheit. Wir bekennen heute vor dir, Herr, dass wir oftmals nicht wissen, dass wir nicht die Kraft haben in uns selbst. Und für diejenigen von uns, für die das zutrifft, dass wir bekennen möchten, Herr, dass wir uns nicht auf unsere eigene Kraft oder Weisheit oder Fähigkeiten verlassen möchten, sondern von dir empfangen möchten, Herr, das Übernatürliche, das du für uns vorbereitet hast. Und so bete ich, Herr, für jeden Einzelnen, der das möchte, dass du sie segnest, Herr, mit deiner Weisheit, dass du sie segnest, Herr, mit deinem Überfluss, dass du ihnen ein dankbares, uns allen ein dankbares Herz schenkst, Herr, dass wir das sehen und erkennen, Herr, was du für uns getan hast, was du für uns tust und was du noch verheißen hast und dass wir in dieser Dankbarkeit leben dürfen, in Jesu Namen. Amen. Danke, Herr.